Konvers.
Podcast mit aktuellen Themen, die uns bewegen und interessanten Menschen, die uns inspirieren.
RevLab.
Hallo miteinander, wir möchten euch ganz herzlich begrüßen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast «Konvers». Uns, das bin ich, Zibel Vorer. Ich mache es jetzt mal unhöflich, stelle mich zuerst vor.
Ladies first.
Ich möchte nachher dir das Wort geben und das ist der Stefan Jütte. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben heute uns ein paar Sachen überlegt, die wir gerne darüber schwätzen. Und ich darf es nicht vergessen, Stefan, ich muss dich noch an etwas erinnern.
Ganz genau. Ich muss euch nämlich alle zusammen zu etwas noch einladen. Aber das mache ich dann am Schluss, weil sonst kommen wir jetzt voll ins Labern über das. Und eigentlich habe ich mich mega darauf gefreut, mit dir heute ein ganz heikles Thema zu diskutieren, das im Moment bei mir auf Twitter wirklich ganz, ganz viel Raum eingenommen hat. Und bei meinen deutschen Facebook-Freunden auch. Es geht nämlich um das Urteil vom deutschen Bundesverfassungsgericht zum Thema Sterbehilfe. Hast du das so ein bisschen mitverfolgt, was in Deutschland dort abgegangen ist?
Ich habe das mitverfolgt. Eben auch noch darum, es ist jetzt wirklich gerade ein Zufall. Wir haben am Sonntag in der Sternstunde Religion über das geredet. Und okay. Ich habe mich darum ein bisschen eingehender mit dem Thema assistierter Suizid befasst. Und dann ist dann, nach mir das aufgezeichnet haben, wir zeichnen jeweils am Montag auf, für das es am Sonntag ausgestrahlt wird. Und am Donnerstag ist ja dann das Urteil verkündet worden. Ja. Und dann habe ich es natürlich mit besonderem Interesse geschaut, was alles dazu auch diskutiert wird, weil ich eben gerade auch noch involviert war in der Sternstunde Religion in die Diskussion.
Und du hast dort diskutiert mit wem?
Das war, vielleicht schnell erklären, Sternstunde Religion hat ein eigenes Format innerhalb von dem Format und das heisst Sternstunde Religion Streitfragen. Das sind immer verschiedene Vertreterinnen und Vertreter von Religionen innerhalb des Christentums, von den unterschiedlichen Konfessionen und auch nicht-religiöse Weltanschauungsgruppierungen, wie zum Beispiel die Freidenker, die regelmässig dort auch dabei sind und mitdiskutieren. Es sind immer ein bisschen die gleichen Leute, das muss man wissen. Also es ist eigentlich so im Konzept von der Sendung, dass sie beim Judentum zwei Leute haben, die sie anfragen, bei den Reformierten zwei Leute haben, die sie anfragen. Bei den Katholiken ist es immer so ein bisschen... Dort hätten sie es gerne, dort funktioniert es glaube ich nicht.
Wer ist eigentlich dein Gespändli bei den Reformierten, was ich anfrage?
Christine Auster auch.
Ah, ja, ja, genau. Klar, die kenne ich. Ja, hallo, ja. Christina.
Christina, Entschuldigung, ja, Christina genau. Auster auch. Ja. Genau. Sie hat dort zum Thema Abtreibung. Die Sendung gibt es noch nicht so lange. Die gibt es erst seit dem Sommer 2018. Mhm. Und hat sich jetzt so etabliert, dass es immer im November und im Februar eine Sendung gibt. Das ist darum, weil es wird vor Live-Publikum im Haus der Religionen in Bern aufgezeichnet, weil das sehr ein guter Ort ist. Oder?
Ja, das ist wirklich ein super Ort für das. Genau.
Und das geht nur im November und im Februar, weil sonst draußen nicht genug dunkel ist.
Ah, ja klar, die haben ja die riesige Sommer, gell? Ja, ja,
genau. Kann man im Sommer keine Sendung aufzeichnen, sonst müsste man es irgendwann auf Abend am 11. verlegen. Und darum gibt es jetzt immer eine im November und eine im Februar. Und da war schon eben Abtreibungsthema, Ehe für alle, Blasphemieverbot, Viertig, ganz viele verschiedene Sachen. Und da sind eben dann teilweise Moslem, Buddhisten, Hinduisten, also alle Religionsgemeinschaften sind vertreten. Nicht jedes Mal, sie treffen immer eine Auswahl. Und es sind also nicht Expertinnen und Experten zu dem Thema, das ist noch wichtig zu wissen.
Leute, die zu diesen Religions- oder Ideologiegruppen gehören.
Genau, genau. Und wo eigentlich dann so klein, das ist jetzt das Konzept von dieser Redaktion, sie so wie einen Pool aus den einzelnen Religionen haben.
Ich habe sogar eins gesehen, mal, nämlich, die haben mal eins gehabt zur Ehe für alle. Das war auch das Gefäß gewesen.
Das war auch das Gefäß gewesen, genau. Okay. Und es nimmt auch immer jemand noch Einsitz, wo zum Beispiel jetzt bei assistiertem Suizid, wo wir diskutiert haben, wirklich, wie soll ich sagen, dann schon als Expertin damit zu tun hat. Das ist jetzt jemand von Exit, von der Sterbehilfeorganisation Exit gewesen in der Schweiz, also Präsidentin Marion Schaffroth, wo dann auch mitdiskutiert. Das gibt es dann auch.
Und wie manchmal hast du jetzt schon mitgemacht?
Jetzt muss ich gerade überlegen, viermal.
Viermal. Und zeichnet sich schon so eine Gruppe ab, die besonders nervig findest?
Was von den Mitdiskutierenden?
Ja.
Nein, das kann man so nicht sagen.
Das kannst du jetzt eh nicht so sagen.
Nein, das kann man so sicher nicht sagen. Also wirklich nicht. Das tue ich jetzt auch nicht irgendwie, weil sich das nicht ziemt, das zu sagen. Das ist tatsächlich nicht so. Also das mal mitdiskutiert haben Annette Böckler. Sie ist Jüdin und angehende Rabbinerin und ist Leiterin vom Fachbereich Judentum beim Zürcher Institut für interreligiösen Dialog. Es hat eben mitdiskutiert die Präsidentin von Exit, Marion Schaffroth, und von katholischer Seite der Weihbischof von Chur, der Marian Eleganti.
Okay. Von den Freidenkern ist niemand dabei gewesen?
Nein. Das hat sich, wie ich glaube, das mal nicht angeboten, weil es vom Thema her gezielt auf die Religionen hin war, weil es darum ging, die Seelsorge bei assistiertem Suizid. Das ist eben auch der Fokus
die haben über
der Sendung.
Seelsorge bei assistiertem Suizid geschwätzt.
Genau, das ist der Fokus von der Sendung. Das ist noch wichtig zum Wissen. Und natürlich hat die gesellschaftliche Debatte spielt da auch mit drin.
Ja, voll.
Aber der Fokus ist der gewesen. Und Marion Schaffroth hat ja in dem Sinn die säkulare Perspektive schon eingebracht. Dann hat es niemand von den Freidenkern gebraucht. Aber zum Beispiel beim Blasphemieverbot ist natürlich dann jemand von den Freidenkern gekommen, weil sie ja auch, ich weiß es gar nicht, irgendeinen politischen Vorstoss machen diesbezüglich, dass man 261 abschafft. Genau.
Also dann bist du jetzt so eine richtig eingelesene Expertin.
Kurz
einfach noch, über was
nicht.
Wir eigentlich schwätzen, wenn wir jetzt über die deutsche Situation schwätzen. Die haben ja 2015, ist das gewesen, haben die ein Verbot von der geschäftsmässigen Sterbehilfe eingeführt. Das finde ich immer noch wichtig, weil ich habe das immer falsch verstanden. Ich habe gemeint, ja, die dürfen schon Sterbehilfe machen, man darf nichts verdienen damit. Aber geschäftsmäßig meint gar nicht das, sondern es meint eigentlich, dass das nicht auf regelmäßig angeboten werden, oder? Und genau das Verbot hat jetzt eigentlich das deutsche Bundesverfassungsgericht aufgehoben und hat gesagt, nein, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Mhm. Und bewegt sich dort dann eigentlich mit der Mehrheit von der deutschen Bevölkerung. Also, ich habe gesehen, es gibt so eine repräsentative Umfrage, die man im Vorfeld gemacht hat, sind 67% von der Deutschen dafür gewesen. Also es sind 2/3, oder?
Das ist in der Schweiz sind das ähnliche Zahlen.
Sind wahrscheinlich ähnliche Zahlen, hätte ich jetzt auch gedacht.
Es ist dort noch ein bisschen das Gefälle zwischen den urbanen und ländlichen Gebieten, wenn man noch genauer anschaut, wo die Stimmen erhoben worden sind, und auch zwischen reformierten und katholischen Gebieten.
Ich würde jetzt vermuten, die reformierten Gebiete sind mehr dafür.
Die sind mehr dafür, und Marion Schaffroth hat auch, also Präsidentin von Exit, hat auch in der Sendung gesagt, dass sie deutlich mehr Protestantinnen und Protestanten, hat sie es genannt, haben, die die Sterbehilfe in Anspruch nehmen als Katholikinnen und Katholiken.
Ja. Das finde ich aber spannend. Es ist ja so, dass jetzt in Deutschland es dort mindestens in dem, wie man von offizieller Seite von der Kirche her darauf reagiert hat, überhaupt kein Gap hat gegeben. Mhm. Dort haben ja also die evangelische Kirche und die deutsche Bischofskonferenz, die haben ja zusammen darauf reagiert und haben gesagt, hey, das ist jetzt ein Einschnitt in unsere auf Bejahung und Förderung des Lebens ausgerichtete Kultur. Das ist recht drastisch, wenn man sich das so überlegt.
Das hat mich auch erstaunt. Die Reaktion
krass,
hat mich wirklich erstaunt.
Und
ja.
Eigentlich hat ja jetzt Deutschland, wenn ich es recht verstand, so Grundlage schaffen für ein ähnliches System, wie wir in der Schweiz haben. Sie haben noch gar nicht ausdefiniert, was es genau heisst. Aber es ist auf jeden Fall nicht liberaler, als es jetzt bei uns in der Schweiz ist, oder? Es ist
also so
in diesem Rahmen.
Ich bin keine Rechtsexpertin, aber so wie ich es verstanden habe, ja, ist es in diesem Rahmen. Ja. Die Reaktion von den Kirchen in Deutschland hat mich insofern erstaunt, weil wir ja auch Reaktionen von der Schweiz haben. Die sind ein bisschen älter, oder? Weil wir schon länger den assistierten Suizid straffrei haben in der Schweiz. Es gibt eine Erklärung, die ist, glaube ich, von 2007, vom damals noch vom SEK, heute EKS, wo festhält, dass assistierter Suizid als Grenzfall soll möglich sein, nicht als Option. Es gibt verschiedene Stellungnahmen von den Kantonalkirchen, Bern zum Beispiel, also Bern, Solothurn-Jura ist es dann, glaube ich, oder?
Ja, Bern-Jura-Solothurn, die haben so eine Handreichung, glaube ich, gemacht für die Pfarrpersonen, gell?
Ja, also ist die von, das kann sein, dass die von denen ist, ja, genau, es gibt eine Handreichung, es ist Watt, Kantonalkirche Watt hat auch, ist glaube ich eine von der jüngsten, die etwas gemacht hat, und die zum Beispiel wird auch festgehalten, dass ein Mensch, der durch assistierten Suizid stirbt, Anrecht hat auf eine seelsorgerliche Begleitung, auch im Moment vom Suizid.
Also Recht hat auf das?
Ja, es ist eben so, also es ist so okay. formuliert, dass es heisst, dass natürlich keine Seelsorgerin oder ein Seelsorger, das ist übrigens beim medizinischen Personal, soweit ich das weiss, auch so darf darauf verpflichtet okay. werden, das ja. zu machen. Da gilt immer Gewissensfreiheit, da gilt aber auch die Freiheit zu sagen, das will ich mir nicht zumuten, gar nicht unbedingt aus Gewissensgründen, sondern weil ich einfach mir das nicht
kann
jetzt
mich dann
nicht
stellen oder
ja,
so.
Ja, oder ich fürchte, Folgen davon psychische, das ist übrigens auch wirklich eine Gefahr. Also man weiss, dass es kann bei Leuten, die so etwas begleitet haben, auch bei Angehörigen zu posttraumatischen Belastungsstörungen kommen. Also das darf man schon nicht einfach unter den Tisch wischen, auch wenn das sicher nicht die Regel ist. Aber, und zurück zu der Erklärung von Watt, es steht dann dort, ich hoffe, ich erinnere mich richtig, dann soll für einen Ersatz gesorgt okay, werden. Und ja. das heisst für mich, okay, also das ist so zu verstehen, eigentlich hat die Person ein Anrecht
ja,
drauf,
ja. oder? Das würde ich auch so sagen. Ja, ich weiss gar nicht recht, das, was ich jetzt vor allem gefunden habe, als Argument, das dort ist gekommen, gegen jetzt die liberalere Regelung in Deutschland, ist eigentlich so die Angst gewesen, dass man so langsam in eine Kultur abdriftet, wo es so einfach und selbstverständlich ist, dass man nachher mit einer Sterbehilfeorganisation geht, dass so wie ein subtiler Druck könnte entstehen auf Leute, die nachher vielleicht suggeriert bekommen, hey, die fallen der Gesellschaft oder eurer Familie, den Angehörigen oder so nur noch zur Last. Es gäbe doch das einfache Ticket zum Aussteigen. Ich weiss gar nicht, wie schätzt du das ein? Findest du das realistisch?
Es ist so schwierig. Jein. Sagen wir mal so, jein. Ich glaube, so ganz, dass man sagt, lass jetzt mal, du kostest jetzt noch so viel, das kannst du doch niemandem zumuten. Du hättest doch die Möglichkeit und überleg doch mal und unser Erbe schmilzt weg und so. Ich meine, es gibt immer Familien, die irgendwo so zerrüttet sind, dass man dann seinen engsten Angehörigen so etwas nicht nur implizit, sondern explizit noch wünscht, das kann sein. Ich glaube, das ist sicher nicht die Regel. Aber es ist ein bisschen die Frage, was wir gesellschaftlich für ein Bild transportieren von einem lebenswürdigen Leben. Okay. Und wenn dort, oder auch einem lebenswerten Leben, oder? Und wenn dort irgendwo immer mehr suggeriert wird, dann, wenn du im Fall nur noch auf die Pflege angewiesen bist, das ist doch dann nicht mehr ein lebenswertes oder ein lebenswürdiges Leben. Und das ist dann, wenn man eben so, und das ist das, was man schon immer wieder, auch jetzt in Bezug auf das Urteil in Deutschland gehört, so die Selbstbestimmung zum Mass aller Dinge macht. Also nur ein lebenswertes, ein lebenswürdiges, wie auch immer man das nennen will, Leben ist nur dann eben lebenswert oder lebenswürdig, wenn es ein selbstbestimmtes Leben ist. Und das finde ich eigentlich der grösste Druckschluss an dieser ganzen Debatte um assistierten Suizid, weil ein selbstbestimmtes Leben führen wir alle nicht.
Ja, ja.
Selbstbestimmtes ich Leben glaub, führt dort niemand
würde ich dir auch recht geben, aber ich glaube, das Schreckensszenario, das die Leute vor Augen haben, wo die Option für sich erwägen, ist glaube nicht das, jetzt primär, weißt, dass sie auf Hilfe angewiesen wären oder so. Also das gibt sicher auch, das will ich gar nicht wegreden. Aber ich glaube, das, was die meisten Menschen wirklich so als furchtbares Bild vor Augen haben, ist, dass man irgendwo an Schläuchen hängt, am Leben erhalten wird, jenseits von allen Interventions- oder Selbstbestimmungsmöglichkeiten. Oder? Und das merkst du ja auch, jetzt, wenn Kurse angeboten werden, zum Teil von Kirchen oder auch von Gemeinden, wo man so Patientenverfügungen machen kann, die sind ja sofort ausgebucht, dort strömt alles her, ja. Weil man einfach wie möchte sicher sein, dass man am Schluss insofern noch einen würdigen Abgang hat, dass man nicht einfach quasi wie eine Biomaschine am Leben erhalten
aber wird. Ich glaube, das erlebe ich anders. Ich glaube nicht, dass das die Hauptangst ist von den Menschen, die für sich den assistierten Suizid als Option offen behalten. Also dass man eben nur noch an Schläuchen hängt oder so, das ist dann wirklich eine Frage, die man mit der Patientenverfügung klärt. Und das ist sowieso gar kein Fall mehr für den assistierten Suizid. Weil
nein, dann ist es Sport, klar, dann ist Sport. Oder?
Also ich glaube, es ist schon, wenn man auch anschaut, Umfragen zu Gründen, warum man sich das könnte vorstellen oder warum man den assistierten Suizid begehen ist schon das Leiden, also ja. unerträgliches ja. Leiden, das immer wieder gesagt wird. Es ist aber erstaunlich oft auch, es müssen abhängig sein, also wirklich ultimativ abhängig, und zwar abhängig von, jemand hat es mal so formuliert, sie langen da in alle Körperöffnungen rein, oder? Und dass du einfach immer auch die Fremdbestimmtheit, also und das wirklich, das unglaublich nachkommen von Leuten.
Ja, ich fände das sehr furchtbar.
Ja, natürlich, eben, dass aus dieser Perspektive, wie wir jetzt, wo Gott sei Dank nicht auf so Hilfe angewiesen sind, ist das sicher
oder einfach noch nie, weißt
du? Ja, ja, eben, genau. Eine furchtbare Vorstellung. Es ist aber übrigens auch gleichzeitig ganz, ganz eine grosse Angst von vielen Leuten, einsam zu sein, ja, also einfach zu vereinsamen. Ich denke, auch da könnten wir darüber reden, was da Kirche könnte oder auch tut, natürlich für eine ganz, ganz wertvolle Arbeit leistet, dass eben Leute nicht vereinsamen. Ich glaube, das ist schon eher, sind die Fragen, die sich rund um den assistierten Suizid stellen und weniger, dass an Schläuchen an Maschinen hängen. Also es ist im Fall, es setzt früher an, es setzt beim bewussten Leiden an, bei der bewussten, ja, Einsamkeit, bei der bewussten Pflegeabhängigkeit. Ich könnte es jetzt ganz böse sagen, wenn du nur noch an Schläuchen hängst, ja, kommst du es nicht mehr mit über. Und die Angst ist dort, wo du das noch bewusst erlebst. Und das davon wenden sich die Leute.
Weißt du, das ist ja manchmal, also wenn du jetzt nicht einen Unfall hast, ist das so wie ein Reinschlittern. Also du hast nachher, fährst irgendwie die Therapie an und nachher dann kommt die nächste Operation und dann kommt das und dann bekommst du vielleicht eine Lungenentzündung, wie geschwächt bist etc. Und plötzlich bist du nachher in dem Status, wo du wirklich nicht mehr kannst über dich verfügen kannst, nicht mehr sagen, ich möchte jetzt gerne mit einer Sterbehilfeorganisation gehen. Ich habe das nicht gerade hautnah, aber wirklich sehr nah erlebt mit meiner Grossmutter, die eine ganz blöde Krankheit hatte. Das ist so Systemsklerose, heisst das. Das ist so, der Paul Klee hat das gehabt. Und das ist irgendwie wirklich so, da verknöchert quasi alles von innen. Und bei ihr ist jetzt relativ klar gewesen, also die Krankheit, die hat schon fast 20 Jahre gedauert, wo es dann nachher so weit ist. Und bei ihr ist relativ absehbar gewesen, sie wird ersticken. Und das zusammen mit der Idee, dass sie nicht mehr so gut allein kann unterwegs sein, dass sie umgeht, wenn sie zur Nacht ins Bad muss oder irgendwie so, hat nachher bei ihr wirklich dazu geführt, dass sie gesagt hat, nein, ich will jetzt auch nicht mehr in ein Altersheim und ich kann mir das nicht mehr vorstellen. Und für sie ist ganz viel einfach daran gelegen, dass sie gesagt hat, jetzt habe ich am Mittwoch abgemacht mit einer Freundin und ich kann wieder nicht gehen, weil ich einfach mit Fieber hier rumliege und es geht mir scheiße und es ist so langweilig und die Tage sind so lang. Und das jetzt wirklich in einem total intakten Umfeld. Also die hat, weißt du, mehr als einmal in der Woche Besuch gehabt von jemandem von der Familie oder so. Also dort war auch nicht die Vereinsamung das gewesen, sondern wirklich einfach so eine totale Überforderung mit mühsamem Scheiß, der einem im Leben begegnen kann.
Das ist ja dann auch die Frage bei dem sogenannten Alterssuizid oder teilweise wird er auch Bilanzsuizid genannt, wo nicht jemand jetzt, das ist bei deiner Großmutter, soweit ich es verstehe, anders gewesen, aber es gibt auch den Fall, oder, wo Leute nicht an einer Krankheit leiden, wo sie zwangsläufig werden daran sterben. Also die meisten Leute, die Sterbehilfe in Anspruch nehmen, sind Krebspatientinnen und Patienten oder? Mit einer unheilbaren Diagnose. Aber dann gibt es auch noch eine Gruppe, die eben zunehmend wächst, wo nicht an einer Krankheit leidet, die zum Tod führt, sondern an einem Haufen Gebrechen, die meistens Alter mit sich bringt, ja, wo sie in der Summe sagen, jetzt ist meine Lebensqualität so klein,
ja,
dass ich nicht mehr leben
will. Und dort merke ich aber so, das finde ich wirklich voll okay. Also dort bin ich total beim Deutschen Bundesverfassungsgericht, das sagt, es gibt ein Recht auf selbstbestimmtes Sterben. Und also jetzt gerade für mich als Theologe, oder, ist das so eine Idee, wenn ich sage, okay, wenn ich das Leben als eine Gabe verstand, die ich einfach so bekomme, habe ich mich ja nicht dazu verhalten können. Dann gibt es eigentlich auch ein Recht, ein Menschenrecht auf Suizid. Und das, was ich so schwierig finde daran, wo, ehrlich gesagt, mir immer wieder begegnet, wie wenig man an die Angehörigen denkt dabei. Also ich glaube nicht, das ethisch Krasse ist eigentlich nicht gewesen, dass meine Grossmutter sich entschieden hat, zu sterben und das nachher gemacht hat, sondern was das für uns Angehörige bedeutet hat. Weil das ist ein mega Unterschied, ob du irgendwann schnallst, oh, jetzt liegt sie im Sterben, du fährst her und bist vielleicht noch dabei, oder jetzt ist sie gestorben und du kommst irgendwie klar damit. Oder ob du weißt, also bekommst du wirklich ein Telefon, oder, von dieser Person von Exit, und dann ist es so, ja, Herr Jüte, wir sind gerade am Planen, wir hätten am Mittwoch in einer Woche hätten wir ein Zeitfenster, oder dann wieder am Samstag oder am Sonntag. Und dann fährst du auf Rechnen und denkst so, shit, Sonntag ist aber doch einiges länger als Mittwoch. Aber Sonntag ist irgendwie blöd, weil dort habe ich schon abgemacht. Und dann merkst du, das ist jetzt nicht so ein guter Grund dafür, dass deine Großmutter 4 Tage weniger lang lebt, weißt du, oder so. Es ist voll crazy. Und das macht so etwas mit einem, wo du die ganze Zeit denkst, oh, sollte ich jetzt nicht eigentlich dort sein?
Ja, du hast jetzt gerade zwei Themen. Also die Angehörigen sind das eine. Das müsste man wie vielleicht nachher noch mal anschauen, was das für die Angehörigen bedeutet. Oder? Und das ist etwas, wo wirklich beim assistierten Suizid auf keinen Fall darf außer Acht gelassen werden. Und das andere, was du angesprochen hast, ist mit dieser Gabe vom Leben, oder? Zu der ich mich immer wieder neu verhalten muss. Also ich meine, mit der Gabe vom Leben kommt die Aufgabe, das Leben zu gestalten. Das ist so. Und ich bin auch der Meinung, aber ich habe doch auch immer wieder das Gefühl gehabt, jetzt auch sicher in dieser... Also ich habe das Gefühl, zum Beispiel bei der Sternsch und Religion, also dass der Katholik nicht dieser Meinung ist, da müssen wir glaube ich, nicht darüber reden, aber ich glaube auch von jüdischer Seite, sie, die als Vertreterin vom Judentum, es ist nur ihre Meinung, sie redet jetzt nicht, selbstverständlich nicht für alle Jüdinnen und Juden, ist das doch noch etwas, wo im Fall nicht einfach so akzeptiert wird, die Aussage. Darum habe ich jetzt auch da nochmal eingehakt, bevor wir vielleicht auf die Angehörigen kommen, dass man die Gabe vom Leben, ich bin auch dieser Meinung, auch darf zurückgeben. Ja. Dann, wenn sie für einen wirklich nicht mehr tragbar ist oder nicht mehr tragbar
worden ist. Und ich denke mir halt immer, man gibt sie ja sonst auch nicht zurück.
Also, weißt, das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich wirklich auch. Und ich glaube auch, dass die Szenarien, die man zeichnet, dass dann der gesellschaftliche Druck steigt auf Menschen und sie wirklich das Gefühl haben, sie müssen jetzt die Gabe zurückgeben, weil nämlich der Preis von dem, dass sie die Gabe behalten, gesellschaftlich zu hoch ist. Oder? Und zwar im wahrsten Sinne vom Wort. Ja. Da geht es um eine Ökonomisierung vom Leben. Ich glaube, die Gefahr ist immer latent da. Und ich denke, wir haben auch wirklich schon Quittung von dem, dass überall, wo du anschaust, ein lebenswertes Leben als ein fites, gesundes, junges Leben dargestellt wird. Ich glaube tatsächlich, dass wir vergessen haben, dass es ein selbstbestimmtes Leben nicht gibt und dass zum Menschsein eine unbedingte Angewiesenheit auf andere dazugehört. Das glaube ich.
Das würde ich auch sagen, Sibylle, aber ich glaube, das schließt sich gerade im Schweizer Beispiel gar nicht aus. Im Gegenteil. Also wir sind jetzt eins der Länder, die relativ früh liberale Lösungen hatte. Und trotzdem haben wir im Gesundheitssystem zwischen Erst- und Drittklass-Patientinnen und Patienten praktisch kein Gefälle. Also ich weiss, es gibt Unterschiede. Aber wenn du das jetzt vergleichst in einem europäischen oder globalen Stil, würde ich sagen, wir sind gerade dort wahnsinnig vorsichtig, das zu sehr zu ökonomisieren. Sondern das ist für uns klar, es kann nicht irgendwie ein Beitragsprimat geben, das nachher darüber entscheidet, wer jetzt welche medizinische Hilfe bekommt, oder?
Nein. Das, eben, wie gesagt, ich glaube, die Gefahr ist immer latent vorhanden. Ich mache dir ein Beispiel, wo sie schon teilweise doch sehr spürbar wird für Betroffene. Das ist zumindest das, was sie mir selber erzählt haben. Das ist die ganze Pränataldiagnostik. Oder? Ich bin froh, dass wir die Pränataldiagnostik haben, aber es stellt neue Fragen. Weil, ich kann dir sagen, jedes Elternpaar, das heute ein Trisomie 21 Kind hat, kommt früher oder später, oder wird früher oder später mit der Frage konfrontiert, habt ihr das dann nicht gewusst? Man geht davon aus, dass man heute als Elternpaar sich, wenn man weiss, das Kind wird Trisomie 21 haben, das Kind nicht überkommt. Ja. Und das ist irgendwo ein Qualifizieren von lebenswertem Leben. Und dass das nicht nur am Lebensanfang, sondern auch am Lebensende kann passieren oder halt schon teilweise auch passiert, das ist eine Gefahr, die ich nicht einfach so wegwischen
will. Also das finde ich jetzt wirklich ein super Punkt, den du sagst. Oder? Wie dort, vielleicht zum das noch schnell, diesen Satz muss ich wahrscheinlich schon auch machen. Ich bin immer dafür, dass Abtreibung straffrei ist, etc. Wo ich echt schockiert war, ist, wo ich gemerkt habe, wo meine Frau ist schwanger war, dass das quasi zum Standardverfahren gehört, dass man das jetzt abcheckt. Mhm. Und auch, wo ich nachher auch gesagt habe, wissen Sie, wenn es jetzt so wäre, wir würden es nicht abtreiben, ist so gewesen, ja, das kann man ja dann immer noch entscheiden, wenn man weiss, ob es so ist oder nicht. Und dann habe ich mich mit dem auf auseinandersetzen gegeben. Und die Genauigkeit von diesen Vorhersagen ist einfach fucking klein.
Ja, ja. Also es gibt ja schon genetische Tests, wo man dann, also ich glaube,
wo den nachher noch machst.
Ja, genau.
Aber du bist schon an einem Punkt, wo du ziemlich invasiv wirst, bevor du richtig gute statistische Chance hast. Und dort finde ich irgendwie schon noch crazy, dass wir so Angst haben davor, dass jemand könnte mit einer Behinderung zur Welt kommen, dass wir das in ein Standardverfahren sind. Nur glaube ich nicht, dass wir in der Gesellschaft gleich umgehen mit alten oder gebrechlichen oder kranken Leuten. Und ich finde interessant, dass es nicht so ist. Ich kann auch nicht begründen, warum es nicht so ist. Aber ich habe das Gefühl, dort denken wir im Kern immer noch, fuck, das könnte mich treffen.
Ja, und gleich muss ich dir jetzt wirklich sagen, ich habe jetzt gleich nochmal nachstudiert. Es gibt schon immer wieder, achte dich mal, Äußerungen, wo man sagt, und da nehme ich mich überhaupt nicht aus, ja, also da wäre es jetzt, glaube ich, schon besser, die Person könnte sterben. Und manchmal mag das absolut zutreffen, ja. Oder? Und manchmal ist das aber meine Perspektive von außen. Also ich weiss jetzt gerade aktuell aus dem Freundeskreis von meinen Eltern jemanden, wo du und ich vielleicht würden sagen, weißt du was, wenn ich einmal in diesem Zustand bin, weiss ich also nicht, ob ich nicht lieber würde sterben. Und meine Eltern kennen die Person so gut, dass man kann sagen, dort ist, auch wenn die Möglichkeit von der Kommunikation eingeschränkt ist, doch noch wirklich eine Lebensfreude vorhanden und auch damit auch eine Lebensqualität. Und das bringt mich eben auf einen anderen Punkt, wo ich auch, und das ist auch für mich der gleiche, wie soll ich sagen, der findet sich bei der Pränataldiagnostik genauso wie beim assistierten Suizid. Nämlich der vermeintlich oder das ungeheure Bedürfnis nach Sicherheit, das eben sehr, sehr trügerisch ist. Oder? Also das Gefühl, ich muss mich für alles und jedes absichern. Ich muss alle und jede Test machen. Oder? Heute wird sehr viel Geld auch zum Beispiel verdient mit diesen Check-ups, die man machen kann. Und selbstverständlich macht das unter Umständen Sinn, dass man mal so einen Check-up macht, aber die Check-ups sind so eine trügerische Sicherheit. Ich kann dir sagen, ich habe schon Menschen beerdigt, die mir gesagt haben, wissen Sie, vor 3/4 Jahren habe ich noch einen Check-up gemacht und dort war alles super gewesen. Meine Werte sind alle in Ordnung gewesen und jetzt bin ich sterbenskrank. Oder? Also auch das, die Sicherheit gibt es nicht. Und beim assistierten Suizid, und das höre ich immer wieder, ist es so die Vorstellung, wenn ich jetzt Mitglied bei einer Sterbehilfeorganisation bin, dann weiss ich ja, wenn dann der Fall X eintritt, was ich machen kann. Dass ich aber erst beurteilen kann, wie meine Bedürfnisse sind, wenn der Fall X eingetroffen ist. Und dass die unter Umständen ganz anders sein können. Ich meine, da kann jede Pfarrerin, jeder Pfarrer und selbstverständlich auch jede Medizinerin und Mediziner oder pflegende Leute ein Lied davon singen, dass Menschen, die in eine konkrete Situation reinkommen, sich zum Teil ganz anders verhalten, als sie gedacht haben, würden
sie. Das glaube ich auch voll.
Aber, aber das ist nicht ohne. Du musst dir vorstellen, wenn jetzt jemand immer gesagt hat, jawohl, ich bin Mitglied bei Exit und wenn ich mal unheilbar krank bin, dann gehe ich also gerade. So Äußerungen höre ich immer wieder. Jetzt kommt die Person in diese Situation rein und merkt für sich, nein, ich hänge sowas vom Leben. Und bis am Schluss und teilweise auch durch wirklich ganz schlimmes Leiden durch, weil ich am Leben sein. Das ist nicht ohne, weil du kommst einen Clash über mit Vorstellung und Realität, wo dich unter Umständen ins Grübeln über dich selber bringt und übrigens auch von den Angehörigen. Das sind Leute, die teilweise hören, aber du hast doch immer gesagt, du wirst. Und das ist gar nicht eine Anspruchshaltung von den Angehörigen. Die meinen das wahrscheinlich ganz, ganz gut, weil sie den Menschen nicht wollen, dem Leiden aussetzen. Eine Sicherheit gibt es nicht, gibt es auch mit dem assistierten Suizid nicht.
Mir ist dort einfach ganz wichtig, ich habe Exit halt jetzt einfach in Vertretung von zwei Personen, oder, wo ich jetzt dort habe, damit zu tun hatte, was um meine Grossmutter ist gegangen, wirklich so erlebt, dass die eine Stimmung haben gemacht und eine Atmosphäre haben geschaffen, wo ich überzeugt war, dass sie noch im Bett, wo sie war, hätte ich können sagen, ah nein, doch nicht. Und die hätten das unterstützt und befördert. Und das ist mir einfach noch wichtig, weil es wird jetzt manchmal so ein bisschen suggeriert, oder, dass das irgendwie so Todesengel sind, die nachher noch enttäuscht sein, wenn man es jetzt nicht macht. Und so habe ich es wirklich gar nicht erlebt.
Nein,
habe ich nicht gemeint. Weißt, sondern ich glaube, der Punkt, den du hast, ist ja der, dass wir uns in etwas reinmanövrieren und so einfach ist und so selbstverständlich ist, dass man quasi schon fast könnte unter einen Rechtfertigungsdruck kommen, wenn man es nachher nicht macht. Und das fände ich also ganz furchtbar, wenn es so ist.
Also der Rechtfertigungsdruck, der ist wahrscheinlich nicht explizit vorhanden, oder? Mhm. Aber man ist dann erschrocken ab sich selber, oder? Dass man das so anders empfindet, wie man doch und doch alle Vorbereitungen getroffen hat. Und das Umfeld, und da sind wir beim Thema, das du vorher angesprochen hast bei den Angehörigen, ist vielleicht genauso erschrocken, dass sich jetzt der Mensch so ganz anders zu dieser Situation verhält, wie er das immer gedacht hat und eben auch kommuniziert hat.
Ja, voll. Oder ich bin halt dort letztendlich ein bisschen pragmatisch. Also ganz ähnlich übrigens auch, wie wenn es um Pränataldiagnostik geht oder auch eben, wenn es jetzt um Sterbehilfe geht, dass ich sage, das sind aber Sachen, die können wir nur in einer Kultur gut herbekommen. Also das Recht wünsche ich mir persönlich so, dass es den Weitrahmen lässt, dass man frei kann entscheiden kann, was man dort macht. So frei, wie so eine Entscheidung überhaupt kann sein kann. Das ist ja dann noch der andere Punkt. Aber was wir kulturell brauchen, ist wirklich so ein Klima, wo man das Leben bejaht und unterstützt und fördert.
Und wo man vor allem auch, wenn du Kultur ansprichst, also das ist übrigens, wenn ich da noch eine Klammerbemerkung darf, machen auch der Grund, warum das Argument, das teilweise vorgebracht wird, wir müssen der Natur ihren Lauf lassen, wir dürfen nicht eingreifen und das teilweise dann als Argument gegen assistierten Suizid ins Feld geführt wird, das ist natürlich witzig, oder? Also mit Gott sei Dank all unseren kulturellen Errungenschaften wie Hygiene, Medizin, aber auch Sorge geben zueinander, letztendlich auch ein so tragender Sozialstaat verhindert mir den Tod, oder? Also es wäre durchaus ein natürlicher Tod, ein Säugling einfach sich selber überlassen.
Ja.
Oder, also das ist witzig. Also Natürlichkeit ist sicher in Bezug auf Sterben und Tod da nicht vorzubringen.
Es geht um Kultur, oder?
Es geht um Kultur und wir sind ja froh um all die kulturellen Errungenschaften, die wir haben, wo, solange sie lebensförderlich sind. Und da braucht es eben in Bezug auf Sterben, Tod, aber auch in Bezug auf den Umgang mit Leiden, mit Krankheit, braucht es eben wieder vermehrt auch eine Gesprächskultur, respektive es braucht Räume, wo über all das geredet werden kann. Und das ist schon meine Erfahrung, dass die sehr, sehr klein sind. Also wenn zum Beispiel, auch teilweise innerhalb von einer Familie, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast bei deiner Großmutter, aber dass Angehörige...
Das ist jetzt fast 10 Jahre her, das war dann im Fall noch ein Rechtstabu gewesen.
Eben. Also gut, das ist jetzt noch in Bezug auf assistierte Suizid, aber auch ganz grundsätzlich, dass man darüber mal redet, was will ich eigentlich mal? Oder, jetzt hat man mehr noch eine Sensibilisierung für Patientenverfügungen. Das ist sicher etwas, aber dass man in der Familie darüber redet, über Sterben, über Tod und insbesondere dann auch, wenn es eintritt. Viele Leute treffen den Entscheid für den assistierten Suizid recht allein. Und selbstverständlich kann man jetzt sagen, es ist letztendlich auch ihre Verantwortung, aber es ist doch auch wichtig, dass man den Raum auftut und sagt, schaut, meine Situation ist jetzt so und so, ich möchte eigentlich gerne mit assistiertem Suizid sterben, wie verhaltet ihr euch dazu? Und wirklich...
Genau, das fände ich eben wichtig, oder? Das gehört für mich irgendwie wie auch dazu. Also ich habe immer irgendwo das theoretische Verständnis, dass jemand, der nicht mehr kann nicht mehr. Das verstand ich. Aber das jetzt quasi alles einfach als nur individuelle Freiheit zu sehen, geht mir zu weit.
Nein, das stimmt
weil ich
gar nicht.
So, also wenn jemand von meinen Eltern das mal macht und nicht vorher mit uns darüber redet, mit meiner Schwester und mir, dann würde ich mich im Fall ziemlich verarscht fühlen. Und zwar darum, weil ich ja jetzt auch ein gewisses Pflichtgefühl ihnen gegenüber hätte, ihnen zu helfen, dass die Lebensbedingungen so gut wie möglich sind. Also ich sage nicht, ich habe ein Recht, aber irgendwo in einer Familie gibt es so etwas, wo ich finde, man ist sich doch zu mehr verpflichtet, als man sich rechtlich schuldet?
Das finde ich auch. Und da muss man schon sagen, dass man eben auch nicht mehr über so Sachen redet. Ist einerseits natürlich durch das, dass Sterben und Tod institutionalisiert worden ist, oder? Und man das einfach gar nicht mehr so erlebt, wie man das früher erlebt hat, wo die bettlägerige Großmutter einfach 2 Jahre im Dachstock oben mir Suppe gebracht hat und sie ist immer schwächer geworden und irgendwann ist sie gestorben und dann ist sie auch noch 3 Tage da geblieben und so. Und das ist wie das Sterben, die Kranken, der Tod hat wie zum
ist
Leben
dazugehört.
Ja. Heute ist das sehr unsichtbar. Wir haben die Sprache verloren. Das ist etwas, wo Trauernde auch immer wieder merken, dass wir auch gar nicht mehr wissen, wie gehen wir eigentlich mit Trauernden um. Ja, dann wird denen aus dem Weg gegangen und so. Das ist sicher etwas, wo wir als Seelsorgerinnen und Seelsorger sehr gefordert sind und wo übrigens die Seelsorge auch ein ganz wichtiger Beitrag leistet. Also als Seelsorgerinnen und Seelsorger eben den Raum aufmachen und sagen, jetzt versuche ich genau das Gespräch zu ermöglichen. Also, oder wenn man sich überlegt, so wir haben das schon mal in einer Folge gehabt, die 3 Beziehungsebenen, wo irgendwo meinte ich, unser Leben und sicher ein christliches Leben ausmacht, nämlich die Beziehung zu Gott. Also vielleicht in dem Fall, wie verhalte ich mich überhaupt zu dieser Gabe vom Leben? Mhm. Oder? Beziehung zu mir selber, wie geht es mir? Und da gibt es aber noch andere. Oder? Genau. Da gibt es noch den Nächsten, die Nächsten. Und wie tue ich jetzt die noch mit einbeziehen? Und ich glaube, in der Seelsorge ist es wichtig, den Raum aufzumachen, die drei Ebenen zur Sprache zu bringen. Ja. Und was ich dort auch wichtig finde und was mich sehr gestört hat im Gespräch mit dem katholischen Vertreter, ist, wenn man so die Gabe vom Leben, so den Lebensschutz als absolut über alles setzt, ich denke, um das kann es eben nicht gehen, sondern die drei Punkte muss man immer wieder versuchen, miteinander ins Gespräch zu bringen. Und es gelingt nicht immer, die gleich zu gewichten, das ist unmöglich, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und immer wieder individuell und auch situationsabhängig zu schauen, was wird jetzt wie gewichtet. Und dort, wo du eins so zu einem Dogma machst, oder? Und heute übrigens erleben wir oft, dass die Selbstbestimmung zum Dogma gemacht wird, also die ganz krasse Individualisierung, oder? Ich für mich muss es stimmen. Für mich muss es stimmen. Das blendet eben die anderen Perspektiven aus. Das kann es auch nicht sein. Mhm. Aber einfach nur den Lebensschutz als zum Dogma zu machen, das kann es in meinen Augen auch nicht sein.
Ja, ich finde das sehr gut, wenn man würde sagen, man probiert das in diesem Dreieck anzugehen. Sibyl, das ganze Thema erinnert mich an das Gespräch, das ich mit Michael Thalia geführt habe, mit dem Rechtsmediziner, dem Leiter vom Rechtsmedizinischen Institut von der Uni Zürich. Und mir hat sich dort im Gespräch irgendwann so die Frage aufgedrängt, wie ist das jetzt für einen Mensch, Michael Thalia, der als Berufsmensch ja mit dem Tod alltäglich zu tun hat, wenn er selber über seinen Tod nachdenkt, wenn er selber mit dem Thema Tod konfrontiert ist und nochmal eine ganz andere Betroffenheit hat. Und jetzt, wenn ich dir so zulasse, oder, du sagst so Seelsorgesituationen, ja, Beerdigungen, all das. Also man könnte quasi sagen, das ist relativ eine ähnliche Ausgangslage. Also du hast professionell mit dem Tod zu tun. Du bist aber auch ein Mensch, der in 50 Jahren vielleicht nicht mehr da hockt. Mhm. Oder der sich mindestens vorstellen kann, dass das so ist. Mhm. Wie ist die eigene Betroffenheit in diesem Sinne?
Ja, das ist eine gute Frage. Du hast gesagt, ich habe professionell mit dem zu tun, oder? Und die Profession, die schützt einem insofern, als dass man eine klare Aufgabe hat. Also als Angehörige bin ich natürlich einerseits emotional ganz anders involviert und ich kann wie auch nicht eine Aufgabe, deren ich jetzt muss, klar definiert ist und ich muss nachgehen. Und du hast eine Aufgabe, du hast je nachdem, in welcher Situation, jetzt wenn wir beim assistierten Suizid zum Beispiel bleiben, oder kommt es immer ein bisschen darauf an, in welcher Phase wirst du gerufen, wirst du erst zum Beerdigungsgespräch gerufen und wirst mit dem konfrontiert, dass jemand durch assistierten Suizid gestorben ist, oder wirst du schon vorher mit einbezogen? Tust du zum Beispiel mit der Person, die so wird sterben, die Beerdigung besprechen und ihren Angehörigen und so? Also durch das, dass du so konkrete Aufgaben hast, das schützt auch ein bisschen davon, zu betroffen zu sein, oder? Und selbstverständlich soll man sich seiner Rolle als Seelsorgerin, als Seelsorger immer bewusst sein und es geht auch darum, dass man ja diesen Menschen auch eine gewisse Sicherheit vermittelt. Also, dass man ihnen irgendwie zumindest die Sicherheit vermittelt, ich helfe euch, ein würdiges, euch entsprechendes Abschiedsritual zu gestalten. Oder? Also ich denke, wenn ich jetzt da völlig aufgelöst würde kommen und sage, ich finde alles so schlimm und ich weiß halt auch nicht, was wir sollen machen,
dann wäre das irgendwie,
dann muss ich meinen Job machen. Ja. Ich finde aber, also das ist jetzt sicher sehr individuell, was ich sage. Das will ich auch nicht in Anspruch nehmen, dass das anderen auch so geht. Je älter ich werde, desto betroffener werde ich. Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass meine Nervosität nachlässt, auch wenn die sicher nicht ganz verschwindet, aber am Anfang mit Mitte, Ende 20 bin ich vor jeder Beerdigung so nervös gewesen, weißt, da wären gar keine Emotionen, abgesehen von dieser Nervosität, hätte gar keinen Platz gehabt. Ja. Und mit der Routine ist man ja nicht mehr ganz so nervös. Also sonst wäre das wahrscheinlich auch schwierig, ein Leben lang den Job durchzuziehen, weil ich persönlich bin extrem nervös immer gewesen. Und das schafft aber eben auch wieder Raum für andere Emotionen, die vorkommen. Und wir haben es auch in diesem Podcast schon mal besprochen, dass sicher auch die Elternschaft etwas ist, wo einem nochmal Brüchigkeit oder vom Leben anders vor Augen führt und einem vielleicht noch ein bisschen dünnhütiger macht. Mhm. Und ich finde es wichtig, die Betroffenheit auch können zur Sprache bringen. Also ich kann mich erinnern, ich habe wirklich mal einen Todesfall von einer jungen Mutter gehabt, wo ich so erschütternd gefunden habe. So unglaublich erschütternd gefunden habe, dass ich einfach auch ihr das haben müssen sagen, dass ja. ich das kann.
Also die hast du begleitet?
Die habe ich begleitet, also ja. ganz am Schluss noch und dann nachher. Und ich, das ist nicht anders gegangen. Ja. Also da hätte ich einfach müssen, alles was ich bin und auch alles, was mich in dem Moment umtrieben hat, völlig irgendwie wegstecken, wie einen fast eine roboterhafte Art annehmen. Da hätte ich nicht mehr ja. können mich selber sein. Das habe ich ihr müssen auch, zeigen. Da
bringst du auch eine ganz andere Art Dienst gegenüber diesen Menschen, als jetzt das der Michael Thali aus der Rechtsmedizin ja. macht. Ja. Weil bei ihm ist ja gerade sehr wichtig, dass sie sehr genau einfach analysieren, was dort ist genau. und am besten eigentlich funktionieren wie Maschinen ja. im Funktionieren. Ja. Natürlich sind sie das nie. Ja. Während bei dir wahrscheinlich ja ein rechter Teil von dem auch ist, dass du als Pfarrerin in so einer Situation eine Empathie, eine Betroffenheit und so genau. etwas auch mitbringst, wo du aber dann doch in einem gewissen Rahmen musst zum Ausdruck bringen, oder? Also du solltest nicht die sein, die heulend bei der Trauerfamilie zusammenbricht, richtig. Dass man die muss haben.
Richtig. Und auch denke ich, dass das Kommunizieren von diesen Emotionen, die in einem ausgelöst werden, auch, das ist vielleicht jetzt ein schwierig, wenn ich das sage, aber dass auch reflektiert passiert und auch reflektiert kommuniziert wird. Also es ist zum Beispiel auch so, den Fall hatte ich auch nicht nur einmal gehabt, dass man wenn man Gemeindepfarrerin ist, und ich kann mir aber auch vorstellen, dass das in Institutionen so ist, wenn man jemanden gut kennt und eine Familie gut kennt und dort jemand stirbt, wo vielleicht sogar man befreundet war, oder? Mhm. Zwar über den Beruf ursprünglich mal, aber sich dann nachher eine Freundschaft entwickelt hat. Und dann kommt natürlich der Wunsch, dass man die Abdankung zum Beispiel gestaltet. Und wie geht man dann damit um, wenn man gleichzeitig auch als Freundin muss Abschied nehmen von dem Menschen, wo man beerdigt. Und da ist man irgendwo in einer Doppelrolle. Und dort geht es auch darum, dann selber für sich zu schauen und mit der Familie zusammen reflektiert, wie könnte man das machen? Wie könnte man das machen, dass man allen gerecht wird und dass man selber eben nicht in eine Situation kommt, wo man roboterhaft die Trauerfeier abvollzieht, oder? Also das
ist übrigens so, bei meiner Großmutter, die hat sehr gerne gehabt, dass ich sie beerdige, dass ich Beerdigung mache. Und ich habe einfach immer gesagt, klar, das mache ich für dich und habe immer gewusst, kann never ever.
Okay.
das kann man jetzt irgendwie schlimm finden, aber ich habe irgendwie gedacht, sie soll in aller Ruhe können, also sich einfach nicht noch um das auch noch kümmern, weil das ist so etwas, das musst du irgendwie wie nicht mehr steuern. Nachher, und ich habe gewusst, hey, mir würde ich das in so eine Seich reinbringen. Und ich bin nachher so froh gewesen, weißt du, wo der Pfarrer ist gekommen, der ist wahrscheinlich theologisch und menschlich und alles nicht mehr ganz anders als ich, aber der ist dort reingekommen und das hat so eine Normalität gegeben, die Situation. Und ich habe so das Gefühl gehabt, okay, ich kann das Steuerrad loslassen und es ist alles okay. Und das habe ich so wichtig gefunden in dem Moment, oder?
Ich glaube, da sprichst du etwas ganz Wichtiges an. Also das Steuerrad loslassen und das Gefühl haben, jemand anders steuert jetzt das Schiff. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Aufgabe, die eine Pfarrerin und ein Pfarrer hat, ohne dass sie den Kurs müssen dann schon die Angehörigen bestimmen, das finde ich sehr wichtig. Aber dass man das Steuerrad im Griff hat und schaut, dass das Schiff nicht kentert, das ist unsere Aufgabe. Und da dürfen unsere Emotionen keine, um in der Metapher bringen, so grosse Stürme sein, dass man das Steuerrad nicht mehr in der Hand haben.
Ich habe mir noch über etwas anderes Gedanken gemacht. Ich glaube, weißt, wenn wir jetzt hier so zusammen reden über das Thema, dann merkt man ja schon, das ist irgendwie etwas, das recht nahe geht. Und ja, du hast deinen Hintergrund, ich habe meinen Hintergrund und es gibt irgendwie auch verschiedene Triggers, die man treffen kann damit. Jetzt, du hast das Wochenende gerade in einer Fernsehsendung über das geschwätzt, oder? Weißt du, wenn du jetzt dort hockst und du wirst gefragt, ja, Frau Vorer, ich weiss nicht, was genau war, aber Frau Vorer, wie sehen Sie das? Wie ist das moralisch, ethisch? Wenn jetzt du sagst, ja, liberal, juhui, macht los, dann könnt ihr bei Einzelnen, wo vielleicht schlimme Erinnerungen daran haben, dass das jemand Angehörige gemacht hat, könnte man denken, was ist das für eine unempathische Pfarrerin, Mann? Wenn jetzt aber sagst, ja, ich sehe das schon als skeptisch, könnte man sagen, ah, jetzt moralisiert sie noch, die weiss gar nicht, wie sie ist, todkrank sie. Was macht das mit dir, wenn du dort hockst? Also weißt du, ich merke jetzt schon, wenn ich nur hier einen kleinen Podcast mit dir schwätze, ist das schon so, dass ich denke, puh, ich muss mir gut überlegen, was ich jetzt sage. Aber nachher noch im Schweizer Fernsehen und...
Also ich glaube, grundsätzlich muss man sich klar sein, und das ist wirklich überhaupt nicht anders, dass du da im Podcast machst oder beim Schweizer Fernsehen, die Reichweite ist vielleicht ein bisschen andere. Du kannst es selbstverständlich nicht allen recht machen. Und wenn du es allen würdest recht machen, würdest du dich ja verlieren, oder? Und das, wenn du bereit bist, zu einem Thema deine Meinung kundzutun, jetzt im Fall von der Sternstunde, ist es wirklich einerseits meine Meinung, aber sie ist hoffentlich theologisch reflektiert und hoffentlich auch nicht gerade im Widerspruch zu der Haltung, die im weitesten Sinn die reformierten Kantonalkirchen propagieren oder haben. Oder? Ja. Also das ist so schon etwas, was man dann da noch ein bisschen in Übereinstimmung bringen muss.
Ja, aber das ist so das eine, oder? Das ist so quasi das Professionelle. Aber nachher bekommst du ja, also ich stelle mir das vor, wahrscheinlich bekommst du nachher Nachrichten.
Ja, ja,
was irgendwie drin heisst,
ja,
du schlimme, ist, dumme Pfarrerin.
Aber
was
weißt
du,
das ist doch auch Seelsorge, dass die Leute mal Dampf machen. Nein, das meine ich im Fall. Nein. Das klingt jetzt witzig und ich meine es gar nicht. Zivil
ist der Boxsack.
Nein, ich finde das wirklich, jawohl, dann sollen sie das aufschreiben und schon in dem aufschreiben. Weißt du, es gibt verschiedene Nachrichten. Es gibt Nachrichten, die einfach man könnte sagen, das ist einfach Hate Speech, das ist Getrolle oder was auch immer, wo irgendjemand einfach sowieso, weißt du, der schreibt auch nach jeder Arena und der schreibt wahrscheinlich auch noch nach dem Wetterbericht, oder? Weil jetzt doch im Fall Zune erst am 5 Uhr gekommen ist und im Fall nicht schon am 4 Uhr und er ist im Fall schon am 4 Uhr auf dem Hügel oben gestanden, oder? Und, das, und dann die bösen Medien und Fake News und überhaupt. Das gibt es immer und die tut man einfach ablegen und denken, okay, gut. Und dann gibt es ja Leute, die aus einer Betroffenheit, wie du es angesprochen hast, schreiben und dort versucht man ja dann auch in ein Gespräch mit diesen Leuten zu kommen. Selbstverständlich, ich kann nicht Zeit und auch nicht Kapazität da hin und her und weiss Gott, wie zu mailen, aber dass man da mal noch Antwort gibt und so. Aber grundsätzlich, wenn man sich exponiert und wenn man zu kontroversen Fragestellungen Stellung bezieht, dann muss man damit umgehen, dass man auch kritische Nachrichten bekommt, teilweise halt auch Nachrichten, die sehr kritisch sind. Und es gibt immer wieder Nachrichten, wo ich sage, jawohl, die haben eigentlich recht. Das habe ich wirklich irgendwie falsch bedenkt. Oder respektive, was eher noch, also selbstverständlich kann das sein, dass ich das falsch bedenke, aber was eher noch ist, und du hast jetzt das wirklich angesprochen in dieser Diskussion bei der Sternstunde Religion, was immer ist, dass du aus dieser Sendung rauslaufst und denkst, ich kann ein Drittel von dem können sagen, was mir wichtig war zu dem Thema. Und das ist einfach das Setting von dieser Sendung. Oder? Wir wissen A nicht, wie der Diskussionsverlauf wird sein. Ich kann dir wirklich sagen, das Einzige, was wir kennen, ist der Sendetitel.
Okay.
Und mehr wissen wir nicht. Wir kennen die Fragen nicht, die uns der Norbert Bischofberger, der Moderator, stellt. Wir können kurz vor der Sendung neu, vorher haben wir das nicht einmal können wir die Spieler schauen, dass wir die auch wirklich gut hören, weil manchmal hört man es nicht so gut im Haus der Religionen, dass wir wirklich auf das reagieren können. Wir kennen die vorher nicht. Also es ist ein grosses Wagnis, auf das wir uns da einlassen. Und du hast dich ja mit dieser Thematik befasst und hast vielleicht die und die Sachen, die dir wichtig sind, und dann nimmt das Gespräch so einen seinen Lauf, oder? Und am Schluss merkst du, oh, das habe ich nicht können sagen, das habe ich können, weil wir gar nicht dran angekommen sind. Oder dort, wo ich es wollte sagen, ist jemand anderes vorgekommen. Es muss ja auch ausgewogen sein. Oder jetzt aktuell beim Sonntag, der katholische Priester, der hat mich teilweise so triggert mit seinen Aussagen, dass ich dann eher auf das eingegangen bin, als das zu platzieren, was mir vielleicht auch noch wichtig gewesen wäre. Also das ist halt etwas, was bleibt, oder? Du bist
dass
nie
man
so
quasi selber mit sich nie ganz zufrieden
Nein,
ist.
Nein, das sowieso nicht. Ja. Und das macht aber auch, das ist wirklich das Gefäß. Also ich laufe jedes Mal raus und denke, ja, okay, ist interessant gewesen, aber es hätte noch so viel mehr zu sagen gegeben, was mir wichtig gewesen wäre. Ja. Und mit dem musst du halt umgehen, vor allem, wenn dann die Kritik kommt und wenn dann Leute sagen, aber das hätte man noch müssen. Wir haben zum Beispiel am Sonntag überhaupt nicht über Palliative Care geredet. Oder? Mhm.
Stimmt, das haben wir jetzt aber heute auch eben, fast nicht
mehr. Also, das ist.
Shit.
Wir haben ja vielleicht nochmal einen Podcast
von. Tut uns mega leid.
Aber das wäre ja auch wichtig, oder? Und
ja,
das ist zum Beispiel
etwas,
wenn
wichtig,
dann die Kritik kommt, dann sage ich jawohl, das wäre mir wichtig gewesen. Es ist leider nicht zur Sprache gekommen. Ich kann auch nie einen können.
Sterbehilfe ist einfach irgendwie so der laute kleine kommt. Bruder, der immer das grosse Podium
bekommt. Wir haben jetzt aber auch den Fokus darauf gelegt und auch bei der Sternstunde ja. Religion hat man bewusst genau. den Fokus darauf gelegt, das könnte auch mal eine Sendung zu Palliative Care geben. Aber einfach, das ist etwas, bleibt. Und wenn dann die Kritik kommt, dann tut die einem natürlich auch ein bisschen weh, weil man selber findet, jawohl. Aber schaut,
du triffst schon etwas, genau.
Es ist nicht anders gegangen, weil die Dynamik des Gesprächs halt einfach auch ihre eigenen Regeln schreibt und ja, man da nicht immer alles kann einbringen kann, was man möchte.
Ja, wo ich immer wieder erlebe, dass es zu richtig tollen Diskussionen kann kommen oder ein Beitrag, wo Leute schicken, ist so bei den Blogtexten, die veröffentlicht werden. Und dort hat Friederike im Februar, 14. Februar, bei uns eine veröffentlicht, Sterben mit Exit. Eine Freundin von ihr ist mit Exit gestorben. Und dort habe ich jetzt gefunden, sind die Rückmeldungen sehr toll gewesen. Also nicht nur die, die unten als Kommentar sind, sondern das, was sonst ist gekommen. Und dort denke ich echt so, wow, vielleicht hilft es manchmal auch, wenn man etwas aufschreibt, weißt, um nochmal so wie eine Distanz zu haben. Und vielleicht ist den Leuten weniger nahe, als wenn man irgendwie unsere Stimme im Ohr hat oder dein Gesicht auf dem Fernseher sieht, das zu einem redet oder so. Von dem her finde ich so etwas schon auch immer ganz cool.
Also das ist ja das Coole daran ist, und da, das ist jetzt wirklich völlig unabgesprochen zwischen uns, wir haben ja sowieso nur ganz einen groben Raster für unser Gespräch, das, denke ich, ist auch die Stärke vom RefLab, dass es eben auf verschiedenen Kanälen Leute anspricht, also in Blogbeiträgen, ja. in Podcasts, auch in kleinen Videobeiträgen, weil ich glaube, das kann man gar nicht pauschalisieren. Jeder hat sein Medium, wo er oder sie sich besonders angesprochen genau. fühlt, wo ihm auch. Oder ihren entspricht. Und das ist ja toll, wenn man das auch kann
ja,
auswählen kann.
Voll.
Stefan, hey, ich muss dich sollte, etwas erinnern.
Ja, genau. Wir sollten jetzt nämlich endlich dazu kommen, die Menschen einzuladen. Also wir haben zwei Einladungen und eine Empfehlung. Die erste Einladung ist, es nimmt uns sehr Wunder und wir versprechen, wir werden alles lesen, was ihr uns zu diesem Podcast zurückmeldet. Vielleicht habt ihr selber Erfahrungen gemacht damit, vielleicht sagt ihr, hey, mir ist einfach langsam nicht mehr wohl, ein Damm nach dem anderen bricht und wo enden wir am Schluss irgendwo als Gesellschaft. Das interessiert uns. Freuen uns, dort von euch zu hören. Ihr erreicht uns wie immer auf Facebook, Instagram und natürlich auch per E-Mail. Wenn ihr auch wollt, dass die anderen vom Team von uns sehen oder dass wir mal darüber reden bei einer Sitzung oder so, dann schickt es einfach an contact@reflab.ch und sonst könnt ihr es wirklich direkt der Sibyl oder mir auf Social Media oder aufs E-Mail schreiben. Ihr findet uns im Team von reflab.ch. Das ist die erste Einladung und die zweite Sache ist so ein kleiner Werbespot jetzt langsam, gell? aber Sibyl, es hat viel mit dir zu tun eigentlich, das mal.
Mit deinem Dorf, mit meiner Gemeinde.
Ja, mit deinem Dorf, mit deiner Gemeinde. Ich habe hier nämlich ein Brief-Titel-Cover, das ich dir ins Gesicht habe.
Kapitalistin mit Mission.
Genau, eine Kapitalistin mit Mission. Und das ist d'Antoinette Hunziker-Ebneter. Sie war 1995 die erste Frau, die die Schweizer Börse geleitet hat. Und sie ist Gründerin von einer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die voll auf nachhaltige Anlagen setzt. Und was mir aufgefallen ist...
Sie wohnt in Kirchberg.
Genau, sie wohnt in Kirchberg. Darum sage ich, das hat viel auch mit dir zu tun. Also nicht nur, weil sie eine starke Frau ist, sondern weil sie auch noch in Kirchberg wohnt. Und was ich krass gefunden habe, ihre in diesem Interview, das sie im Brief gegeben der Oli hat ihr dort Fragen gestellt, wo ich manchmal dachte, boah, das ist jetzt wirklich noch schwierig. Hey, und die antwortet einfach fadengrad und wirklich so, das muss ich sagen, ah ja, logisch. Also wirklich ganz, ganz ein tolles Interview. Die bekommen es wieder gratis, wenn der brefmagazin.ch/converse eingeben, hat ein Bestellformular für euch bereit. Die gehen kein Abo ein, das Heftchen wird euch einfach so heimgeschickt und ihr könnt das Interview mit dieser tollen Person lesen. Und jetzt noch die letzte Einladung. Und das ist das, was mich Sibylle immer daran erinnern musste. Die sind ganz, ganz herzlich eingeladen vom Podcast Converse. Weil der Podcast Converse ist zu Gast im Salon um 6. Und zwar schon in weniger als 2 Wochen, am 17. März, am 17:45. Nehme ich eine Podcast-Folge auf mit dem Ralf Frisch. Der Ralf Frisch ist Theolog und Autor. Und er hat sich irgendwie total in das Markus-Evangelium verliebt und sich damit auseinandergesetzt. Und er fragt sich, soll ich, kann ich und will ich den Markus eigentlich sein Jesus abkaufen und glauben? Und das Ganze ist literarisch richtig, richtig toll. Der Ralf Frisch ist ein toller Typ und ich würde mich mega freuen, wenn das etwas wäre, wo wir uns mal so könnten live sehen, mit einem Bier zusammen anstoßen. Ja, und noch ein bisschen bläudern miteinander. Also 17:45, 17. März im Café Hirschli. Wir sehen uns.
Und wir hören uns wieder in einem Monat.
Genau.
Bis dann, habt eine gute Zeit. Tschüss zusammen.
Ciao. RevLab.